Übersetzung. Shebaladev sagte, O höchster Lenker, diese Jungen sind nicht große Halbgötter, wie ich anfangs dachte. Und diese Kälber sind auch nicht große Weise wie Narada. Ich erkenne jetzt, dass du allein es bist, der in all diesen verschiedenen Formen erscheinst. Obwohl du einer bist, weilst du in den verschiedenen Formen der Kälber und Knaben. Bitte kläre mich kurz darüber auf. Auf diese Bitte schrieb Baladevs hin, erklärte Krishna den ganzen Sachverhalt, worauf Baladev alles klar wurde. Der Sachverhalt wurde genau erklärt. Erläuterung. Da schrieb Balaram wissen wollte, was es mit diesen Erweiterungen nun wirklich auf sich hatte, sagte er. Mein lieber Krishna, anfangs dachte ich, all diese verschiedenen Kühe, Kälber und Kuhhirtenjungen seien entweder große Heilige und Weise oder Halbgötter. Doch jetzt habe ich den Eindruck, dass sie in Wirklichkeit deine Erweiterung sind. Sie sind alle du. Du selbst spielst die Rolle der Kälber, der Kühe und der Knaben. Welches Geheimnis steckt dahinter? Was ist aus den anderen Kälbern, Kühen und Knaben geworden? Und warum erweiterst du dich in sie? Erkläre mir bitte, aus welchem Grund du dies getan hast. Auf diese Bitte Balarams hin erklärte Krishna kurz, was sich alles zugetragen hatte, wie die Kälber und Knaben vom Brahma entführt worden waren und wie er den Vorfall verschleierte, indem er sich erweiterte, damit niemand erfahren würde, dass die ursprünglichen Kühe, Kälber und Knaben verschwunden waren. Balaram begriff daraufhin, dass dies nicht Maya, sondern Krishnas Macht war. Krishna hatte alle Füllen und dies war nur eine von ihnen. Zuerst, sagte Shri Balaram, dachte ich, diese Jungen und Kälber seien die Entfaltungen der mystischen Kraft großer Weise wie Narada. Doch jetzt verstehe ich, dass du zu all diesen Jungen und Kälbern geworden bist. Nachdem ihm Shri Krishna geantwortet hatte, verstand Balaram, dass Krishna selbst zu vielen geworden war. Dass der Herr dies tun kann, wird in der Brahma Sanghita bestätigt. Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam. Obwohl er einer ist, kann er sich in unzählige Formen erweitern. In den Veden heißt es Ekam Bahusyam. Er kann sich in Millionen und Abermillionen von Formen erweitern, bleibt aber trotzdem einer. In diesem Sinn ist alles spirituell, denn alles ist eine Erweiterung Krishnas. Das heißt, alles ist entweder eine Erweiterung von Krishna selbst oder von seiner Energie. Weil die Energie vom Energieursprung nicht verschieden ist, sind sie eins. Shakti, Shakti Mator, Abheta. Die Mayavadis sagen jedoch Chit, Achit, Samana, Yaha. Spirituelle Energie und materielle Energie sind eins. Diese Auffassung ist falsch. Spirituelles Chit unterscheidet sich von materiellem Achit, wie Krishna selbst in der Bhagavad Gita 7:4-5 erklärt. Bhumi apo nalo vayo kangmano buddhiyevacha ahankara iti yamme vina prakritimashtata apariyam idastvam yam prakritim vidimi param jivabhuta mahabaho jayedam dharyate jagat. Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Geist, Intelligenz und falsches Ego. Diese acht Elemente bilden meine abgesonderten materiellen Energie. Neben dieser niederen Energie, o starkarmiger Arjuna, gibt es jedoch meine höhere Energie, die sich aus der Gesamtheit der Lebewesen zusammensetzt, die gegen die materielle Natur kämpfen und das Universum erhalten. Spirituelle Energie und Materie können nicht zu ein und demselben erklärt werden, denn in Wirklichkeit sind sie höhere und niedrigere Energien. Trotzdem versuchen die Mayavadis, die auch als Advaita-Vadis bezeichnet werden, sie zu einem zu machen. Dies ist jedoch falsch. Obwohl spirituelle und materielle Energie letzten Endes aus derselben Quelle kommen, kann man nicht behaupten, sie seien eins. Aber Michael, bevor du dich hinsetzt, mach doch schnell das Fenster auf, das ist hier so eine müde Luft. Aus unseren Körpern zum Beispiel kommen viele Dinge, doch obwohl sie alle aus derselben Quelle kommen, kann man sie nicht zu einem und demselben machen. Sehr schön. Wir sollten sorgfältig zur Kenntnis nehmen, dass der höchste Ursprung zwar einer ist, dass aber die Emanation, die aus diesem Ursprung kommt, als niedriger und höher auseinandergehalten werden sollten. Der Unterschied zwischen der Mayavada und der Vaishnava-Philosophie liegt darin, dass die Vaishnava-Philosophie diese Tatsache berücksichtigt. Sri Chaitanya Mahaprabhus Philosophie wird deshalb als Ajintya Veda Veda bezeichnet, als die Philosophie des gleichzeitigen Eins und Verschiedenseins. Dies lässt sich am Beispiel des Feuers verdeutlichen. Feuer und Wärme können nicht voneinander getrennt werden, denn überall, wo Feuer ist, ist auch Wärme. Und wo Wärme ist, ist auch Feuer. Trotzdem können wir Feuer nicht berühren, während uns Wärme nichts ausmacht. Deshalb sind sie voneinander verschieden, obwohl sie eins sind.
Namaham Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nivase Sasunyavari Vaskajari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasanti Gauravachandra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Naite Suresha Rishayo Nachaite Tvame Vava Shisha Vidashraye Pi Sarvam Pritaktvam Nigamat Katam Vadeti Oktena Vrittam Prabhuna Balovai. Shri Baladev sagte: O höchster Lenker, diese Jungen sind nicht große Halbgötter, wie ich anfangs dachte. Und diese Kälber sind auch nicht große Weise wie Narada. Ich erkenne jetzt, dass du allein es bist, der in all diesen verschiedenen Formen erscheinst. Obwohl du einer bist, weilst du in den verschiedenen Formen der Kälber und Knaben. Bitte kläre mich kurz darüber auf. Diese Bitte Shri Baladevs hin, erklärte Krishna den ganzen Sachverhalt. Das ist kein Wort, worauf Baladev alles klar wurde. So, wir haben uns gestern und vorgestern und in den Tagen davor mit diesem Lila ausführlich beschäftigt. Hier gibt es noch einen neuen Aspekt, den wir noch nicht berücksichtigt haben. Es ist so, dass in Krishnas Lila, in Krishnas transzendentalen Lila, große Weise, die sich für lange Zeit in Sagungen und Entbehrungen aufgenommen haben, teilgenommen haben, jedoch in der Form von Kuhhirtenjungen und Kälbern. Die waren nach vielen Leben der Entsagung als solche erschienen, als sozusagen ja, Ergebnis ihrer Bemühungen für transzendentale Erkenntnis. Das zeigt eindeutig, dass ein Kuhhirtenjunge zu sein, um mit Krishna über die Weidenflächen von Vrindavan zu stürmen, weitaus höher einzuschätzen ist, als einfach nur ein in stiller Meditation und Bußen dasitzender Sadhu. Das ist die Perfektion. Es wurde im Krishna-Buch heißt es, die Perfektion der Augen ist es, zu sehen, wie Krishna und Balaram und die Kühe in den Büschen von Vrindavan verschwinden. Das ist die Perfektion. Was anderes ist nicht perfekt. Nice, ne? Das wollen wir sehen. So. In diesem einen Fall jedoch merkte Narada gleich, dass die Kuhhirtenjungen, die da waren, nicht die normalen Weisen waren und Halbgötter, die mit Krishna erscheinen, sondern direkte Erweiterung von Shri Krishna selber. Und er fragte dann darüber und Krishna erklärte ihm den Sachverhalt genau. Das ist dieses diese Besonderheit in diesen 13 Tagen Lila. Gut, dieses ein Thema, wir werden jetzt noch dieses Kapitel beenden und dann haben wir den gesamten 10. Kanto, so wie ihn Prabhupada übersetzte, also bis wohin Prabhupada ihn übersetzte, durchgelesen und fangen dann wahrscheinlich mit dem Bhagavatam wieder von vorne an. Wir sind jetzt im 10. Kanto, im 13. Kapitel und wir werden danach bestimmt wieder von vorne anfangen und das Bhagavatam aufs Neue versuchen durchzulesen. Und dieses regelmäßige Lesen in den transzendentalen Schriften ist unbedingt nötig, um uns die spirituelle Sicht zu verleihen. Die meisten Menschen in dieser Welt geben nicht sehr viel Acht darauf, auf transzendentale, von transzendentalen Autoritäten zu hören. Doch so heißt es in den Schriften, wenn einer anfängt, von transzendentalen Autoritäten zu hören, wenn jemand anfängt, über Krishna zu hören, so öffnet sich für ihn der Pfad der Befreiung und er ist in Sicherheit vor den Qualen des materiellen Daseins. Einfach regelmäßig zu hören über Krishna heißt, dass man auf dem richtigen Wege ist und vor den Qualen des materiellen Daseins befreit wird. Ich möchte euch heute ein besonderes Lila erzählen. Ein Lila im Lila. Heute haben wir Montag und das schwere Gisabchi von gestern wiegt noch schwer in den Magen. Zumindest hat mir was er dabei davon erzählt, dass das ein bisschen heavy zu verdauen ist und dass er noch ein bisschen sich einfach heute entschuldigen muss. So, deswegen dachte ich mir, ein Lila im Lila zu erzählen, was leichter zu verstehen und verfolgen ist. Einst, als Krishna und Balaram im Wald waren, Krishna und Arjuna, nicht Balaram, als Krishna und Arjuna im Wald herumstreiften, kamen sie auf die Einsiedelei einer großen Yogini, einer weiblichen Yogi. Diese weibliche Yogi war völlig abgezehrt und abgemagert. Und man sah, sie hatte schon seit vielen Jahren strikte Entsagung praktiziert. So Krishna, als sie Krishna sah, war sie sehr, und Arjuna sah, erkannte sie nicht zuerst, dass es Krishna und Arjuna waren, sondern dachte, es sind einfach herrschaftliche Gäste und bewertete sie. So Krishna und Arjuna gingen dann hin zu ihrem Altar. Sie sahen neben dem Altar, sahen sie drei blitzende Schwerter hängen. So Krishna fragte, wozu sind denn die Schwerter, wenn man fragen darf? Hast du irgendwelche Feinde, dass du dich mit Schwertern zusammensetzt, also dass du die Schwerter bereithältst und sie wetzt und wenn da was... Ja, sagte die Yogini. Draupadi ist mein Feind und Mutter Yashoda ist mein Feind und hol doch mal mein schwarzes Notizbuch. Eine dritte Person ist auch mein Feind. Sagte Krishna. Und? Wieso? Ja, und für jeden Einzelnen habe ich ein Schwert aufbewahrt. Und wenn ich sie jemals treffe, werde ich sie angreifen. Krishna, das kann er nicht verstehen. Das ist ein sehr außergewöhnliches Lila. Ich muss jetzt rausfinden, wer die dritte Person ist, sonst kann ich nicht weiter erzählen. Danke. Sehr außergewöhnlich. Wer ist der dritte Feind von dieser Yogini? Klingt ja heavy. Ich glaube Arjuna. Ich muss aber mal sehen. Ja, Arjuna. Ja, gut, dann haben wir alles. So, Arjuna war schockiert. Er war ja mit Krishna zusammen und er musste sich damit darauf gefasst machen, dass die Yogi Gini, so wie sie herausfand, dass er Arjuna war, das Schwert nahm und ihn angriff. Nun, er konnte nicht gegen eine Frau kämpfen, das war gegen den Kshatriya-Kodex. Und B, wusste er, dass die ihm wahrscheinlich über war, weil die mit mystischen Kräften kämpfte. Und er war völlig voller Furcht und schaute auf Krishna. Was, wenn diese unheimliche Dame, diese abgemagerte, hehre Persönlichkeit mich plötzlich angreift, wenn sie rausfindet, dass ich Arjuna bin. Und wieso hasst sie Yashoda und Draupadi so schwer, dass sie ein Schwert in ihrem Zimmer hält. Stell dich das bitte mal vor, wenn wir erfahren würden, dass Rio bei sich zu Hause ein Schwert hat, ein blankes Schwert für mich, dann würde ich ja gar nicht mehr nach Berlin kommen können mit ruhigem Gewissen. Das wäre ja wirklich heavy. So heavy war das. Nun, wenn ich drauf gehe, da hat die Welt wirklich nichts verloren, aber wenn Yashoda und Draupadi und Arjuna ewige Beigesellten von Krishna getötet werden, so Krishna war völlig schockiert. Das hatte, warum bist du denn so die Yogini? Du solltest eigentlich friedlich werden. Du solltest eigentlich voller Gleichmut und Ausgeglichenheit sein. Warum bist du so gegen die ewigen Gefährten von Krishna? Da sagte die Yogini, das ist ganz einfach. Yashoda hat Krishna einmal festgebunden an einen Mörser. So konnte er sich nicht bewegen. Deswegen bin ich gegen Yashoda. Und wenn ich sie einmal sehe, werde ich sie mit dem Schwert ertöten. Und Draupadi zwang Krishna dazu, dass er ihr Diener wurde, indem er nämlich sie mit einer unbegrenzten Menge von Sari versorgte, sodass sie im Hofe der Kauravas bekleidet blieb. Sie machte Krishna zu ihrem Diener, das geht nicht. Und Arjuna, der ist der Schlimmste von denen. Arjuna bat Krishna tatsächlich, die Aktivitäten eines Shudras-Bühnen auszuführen, indem er ihn bat, der Wagenlenker zu werden. Deswegen hasse ich diese drei Personen am höchsten in meinem Leben und werde sie nicht sparen, wenn ich sie sehe. Und Krishna sagte, ach so. Und sagt, das musst du anders verstehen. Das Yashoda Krishna band, war eine Aktivität der Liebe. Krishna wollte gebunden werden. Krishna liebt es, seinen Geweihten gegenüber, sich von seinen Geweihten sogar fangen zu lassen. Das war völlig okay. Und dass Draupadi von Krishna, dass Draupadi Krishna dazu zwang, ihr Sari zu geben, das war in dem Sinne nicht so zu sehen. Krishna hat ein ewiges Gelübde auf sich genommen, seine Gottgeweihten zu beschützen. Deswegen war Krishna erschienen in Form des nicht endenden Saris. Und dass Arjuna Krishna dazu verursachte, sein Wagenlenker zu werden, ist nicht das darauf hin zurückzuführen, dass Arjuna keinen Respekt vor Krishna hat, sondern es ist so zu verstehen, dass Arjuna vor die Wahl von Krishna selber gezwungen gestellt wurde, entweder sein Heer zu nehmen oder ihn selber als wahr, aber in einer nicht kämpfenden Rolle zu kriegen. Das liegt an Krishna, dass Krishna der Wagenlenker von Arjuna wurde. Das war Krishnas Plan. Woher willst du denn das wissen, sagte die Yogini. Das ist eine schöne Erklärung. Aber woher willst du das genau wissen? Ja, sagte Krishna. In diesem Augenblick offenbarte er einen Teil seiner Herrlichkeit. Und die Yogini schaute und brachte ihre Ehrerbietung dar. Aber trotzdem, weil sie eine Yogini war, sagte sie, irgendwie habe ich diesen Schwur auf mich genommen. Gegen diese drei Personen. Irgendwas muss aus diesem Schwur jetzt werden. Und jetzt kommt die große Überraschung. Ich muss ihn umlenken. Mit diesem Schwur. So, deswegen verfluche ich Yashoda. Die wird Krishna nicht in ihren. Krishna niemals sehen, wie er seine Knaben, seine Jünglingsaktivitäten ausführt. Ihr wisst, Krishna ist dann nach Mathura gegangen. Yashoda hat ihn nie wieder gesehen. Von da nach Dwarka. Draupadi wird nicht ihre letzte Ölung bekommen. Das ist auch so. Dass die Pandavas mit Draupadi in den den Berg hochkletterten, hat Draupadi keine offizielle Bestattung bekommen. Und Arjuna wird gegen seinen eigenen Bruder antreten und ihn töten. Kana. Das ist Kana. So, jetzt wisst ihr, woran es liegt, dass Mutter Yashoda niemals Krishnas Jünglingsspiele sah. Draupadi keine letzte Ölung bekam. Und wie es zu dieser tragischen, zu diesem tragischen Bruderkampf kommen konnte, in dem Arjuna seinen Bruder tötete. Das ist der Grund. Der Fluch der Yogini. Sagt ihr nun, habt ihr das schon gewusst? Das ist ein Lila im Lila. Das sind Krishnas verschiedene transzendentale Aktivitäten. Wir können dich fragen, warum ist es so? Krishnas transzendentale Spiele kennen keinen Grund in dieser materiellen Welt. Krishna tut sie einfach so ausführen. So, dass wir immer genug zu überdenken haben und unsere Aufmerksamkeit von den banalen Aktivitäten dieser materiellen Welt, wie zum Beispiel 1:1. Ich muss immer so lachen, weil das ist das Thema der DDRler. Der Gottgeweihte, der sich an Krishnas transzendentale Spiele erinnert und sei es nur für kurze Zeit in seinem Leben, ist immer in Sicherheit. Und wenn er diese Erinnerung praktiziert, ein Leben lang, so wird er, wenn es darum geht, diesen materiellen Körper aufzugeben, nicht wieder einen neuen materiellen Körper annehmen, sondern zurück in die ewige spirituelle Welt gehen. Von wo er nicht mehr zurückkommt. So, ich möchte heute eigentlich nur eine ganz kurze Lesung geben und euch ermutigen, weiter im Krishna-Bewusstsein zu machen. Die große Entschlossenheit, diese menschliche Form des Lebens ist eine einmalige Chance. Halbgötter auf den höheren Planeten stehen Schlange, um Geburt zu nehmen auf dem Erdplaneten. Ich habe es gerade wieder gelesen im Bhagavatam. Die wollen unbedingt hier eine Geburt nehmen, denn hier ist es am einfachsten, Krishna bewusst zu werden. In den unteren Planetensystemen gibt es zu viel Leid. Da kann man nicht Krishna bewusst werden. Da leidet man nur. Und in den oberen Planetensystemen gibt es zu viel Genuss. Da kann man auch nicht Krishna bewusst werden. Da genießt man nur. Hier ist es ideal. Um jedoch das Leid noch mehr zu reduzieren, die Leiden des materiellen Daseins noch mehr zu reduzieren, gibt es diesen wunderbaren Vorgang des Shravanam Kirtanams, des Hören und des Chants, welcher uns auf die transzendentale Ebene erhebt. Heute ist auch ein besonderer Tag in der Berliner Geschichte. Heute werden wir, heute wird so ziemlich, also eine ganz wichtige Entscheidung fallen in unserer Tempelbeschaffung. Ist ja ein bisschen aufregend, muss ich zugeben. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Deswegen aber. Wir sind in Krishnas Händen. Letztendlich weiß der Devotee. Ich kann auch Krishna bewusst werden unter einem Baum. Prabhupada ging mit seinen Devotees einmal spazieren. Ich glaube, ich habe das einmal erwähnt in diesem Kreise. Und der Devotee sagte, muss man unbedingt in den Tempel gehen? Und Prabhupada sagte, nein. Zeigte mit seiner Hand auf den Baum. Du kannst Krishna bewusst werden unter diesem Baum. Aber das ist nur möglich, wenn wir über uns ein festes Dach spannen, nämlich die Erinnerung an Sri Krishna. Selbst schwierige Dinge werden sehr einfach für den Devotee, der sich an Krishna erinnert. Aber auch die allereinfachsten Dinge werden äußerst schwierig für den Devotee, der Krishna vergisst. Stimmt es nicht? Wenn man Krishna erinnert, dann wird das Leben völlig einfach. Man ist total enthusiastisch. Man spürt innerlich so eine Stärke. Man spürt, dass Krishna im Herzen residiert und einen inspiriert in seinem hingebungsvollen Dienst. Das ist der Grund, weswegen Gottgeweihte so unglaubliche Tätigkeiten ausüben, wie Jahre auf der Straße zu leben. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel an die gute alte Zeit in meinem Krishna-Bewusstsein erinnere, das war so heavy von der physischen Umstand. Wir lebten damals in unseren Autos. Und die waren nicht so schön eingerichtet wie die heute. Denn damals wussten wir nicht, dass man einen Einbau machen muss. Da gab es nur diese heavy Kisten. Und dann lagen wir so in der Nacht. Ich weiß noch, in diesen kalten Jahreszeiten waren wir zum Beispiel auf Sylt. Und haben Literatur verteilt. Und dann haben wir geschlafen in Heu. Aber das war Luxus, mal einen Heustall zu finden, in dem man schläft. Der gewöhnliche Fall war so gekrümmt irgendwie über die Kisten zu liegen. Nicht die Füße dann so über so einen Abgrund gelegt. Ne? Und dann war der Hintern auf einer kleinen Kiste so groß und dann hing das Kreuz so recht und schlecht durch, weil erst der Rücken so, der obere Rücken Halt fand auf einer anderen Kiste. Das war total heavy. Und im Winter, weiß ich noch, ich mit meinem Frostbody, meinem frostempfindlichen Body, wir lagen dann also unter solchen Schichten von Decken bei geschlossenem Fenster in so einem Toyota-Van mit Ashok Kumar und mussten dann einfach da rasten und morgens denn uns um die Fernfahrerkabinen bemühen. Dann kamen wir so junge Schlotterfritzen rein bei der Gast, wie heißen diese Gastleute, in der Raststätte, nicht? und sagt, wir sind Fernfahrer, wir wollen mal duschen, heiß möglichst. Und die sagt, sie sind doch keine Fernfahrer, das sieht man doch an, die sind doch viel zu mager. Wir sind beginnende Fernfahrer, wir sind Anfängerfänger im Fernfahren. Und so haben wir dann einfach gelebt. Und trotzdem, und ich weiß, wir hatten dann, mittags haben wir dann nur trockenes Brot, was schon eine Woche alt war, gekriegt bei Nis Papa. Und man war so hungrig. Und dann diese zwei Scheiben trockenes Brot, das war das Einzige, was es gab. Mit ein bisschen Joghurt. Man freute sich den ganzen Vormittag beim Verteilen auf diese zwei Scheiben Brot, die mit ritueller Ekstase dann genossen wurden. Und abends gab es dann eine klein rationierte Teil von getrockneten Dattern ohne Kerne. Das war auch total gut. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern. Dann muss meine Frau mir dreimal am Tag was kochen. Nur eine Köchin wird geheiratet. Wenn das so weitergeht, dann mache ich nicht mehr mit. Das ist zu heavy für mich. Aber das war nur, wenn man Krishna vergaß. Sonst war man einfach total blissvoll bei der ganzen Angelegenheit. Weil durch die Erinnerung an Krishna wird es sehr einfach. Wir hatten ein sehr schönes spirituelles Programm morgens immer. Blank und ausführlich. Und wir waren immer sehr glücklich im Krishna-Bewusstsein. Und sehr zufrieden einfach. Nur manchmal, wie gesagt, war Maya ein bisschen präsent. Also ich möchte euch sagen, das sind nicht einfach nur Slogans, die wir klopfen, um die neuen Devotees sozusagen zu begeistern. Das ist eine Tatsache. Wenn wir es lernen, uns an Krishna zu erinnern, werden selbst schwierige Dinge einfach und einfache Dinge werden total schwierig. Das ist das Geheimnis im Krishna-Bewusstsein. Ach, ich wünschte mir manchmal, die jungen Devotees würden mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit befördert werden. Bin gespannt, wie viele dann hier mitmachen würden. Doch, ich glaube, in diesem Tempel würden alle mitmachen. Denn hier dieser Tempel ist auch sehr außergewöhnlich. Dorota macht gerade eine Fotoreportage, isn't it? Ja, über diesen Tempel, weil wir das auch in die Annalen, das werden wir auch den jungen Devotees dann zeigen. Mit diesem Papier auf der Toilette. Bitte nicht draufsetzen, Einsturzgefahr. Das ist einfach zu gut. Das muss erhalten bleiben für die Nachwelt. Das ist wirklich, das kann man, darüber kann man eine Ausstellung machen, die Tausende von anzieht. Das wird. Du machst einen Diafilm, oder?
Ja.
Gut, gut. Dass man wirklich das auch groß zeigen kann in Großformat. Gut, nach dieser etwas humorvollen Intermezzo möchte ich eure Aufmerksamkeit auf das Thema zurückbringen. Euch an Krishna zu erinnern, ist das Allerwichtigste. Gut, hier werden wir enden. Hare Krishna, sind hierzu irgendwelche Fragen? Mahadevo?
Ja. Den gesamten Lieder. Und zwar ja. In Vers 16 wird eigentlich angedeutet, dass hier sich auch ein Lieder im Lieder abspielt. In der Weise, da sagt Srila Prabhupada gerade in der Erläuterung zu Vers 16, dass Brahma versuchte, die Kuhherdenjungen zu beeindrucken, sie zu entführen. Doch genauso wenig wie Ravana Sita entführen konnte, genauso wenig konnte Brahma die wirklichen Kuhherdenjungen entführen. Das war also eine Schöpfung, eine Maya.
Ja. Ja.
Und zu Rama und Sita, Ravana und Sita, da gibt es ja dieses Lieder im Lieder, dass während Lakshmana den Zirkel geschlossen hatte. Das
ja.
Ging mit Elektrizität oder Feuer zusammen und
ja.
Mit der Herrschaft Agnis. Und Agni hat zu dem Zeitpunkt Sita ausgetauscht,
ja.
Als Ravana sie aus dem Zirkel zog. Mhm. Und gab sie dann später durch diese Feuerprobe wieder zurück. Und
ja.
Ich wollte fragen, ob es da auch eine Erläuterung dazu gibt, wie dieser Austausch der Kuhherden.
Wie genau der stattfand. Also hundertprozentig gibt es da Informationen drüber. Denn es gibt ja Devotees, die an Krishnas, die Krishna-Spiele sehen können. Aber was genau da die Information ist, weiß ich leider nicht. Wir müssen noch ein bisschen warten, sozusagen. Aber ich habe mir schon vorgenommen, wenn ich die richtigen Devotees treffe, das interessiert mich auch lebhaft, dann werde ich auch auf die Spur gehen. Ich werde nicht eher ruhen, als bis ich das rausgefunden habe. Das ist schon interessant. Ich glaube, es weiß hier auch keiner, oder? Wie dieser Umtausch verstanden ging. Ja, ist interessant, was du sagst, Agni. Agni hatte auch so und so gegen Ravana etwas. Denn Ravana war nicht irgendein gewöhnlicher Dämon. Der war sehr Expert darin. Ramapriya, du bist in Gefahr einzuschlafen. Der Ravana war dermaßen versiert im Chanten von vedischen Mantren, dass Halbgötter gezwungen waren, dazu zu kommen. Einmal chantete Ravana einen vedischen Mantra. Der machte nämlich Yagyas. Und er chantete und chantete und plötzlich hörte Agni auf seinem Planeten, wie Ravana diese Mantren chantete. Und zwar in einer solchen Präzision, dass er dachte, hey, ich muss zu ihm hingehen. Ich muss ihm alles geben. Ich bin so begeistert. Das ist so schwer. Und er schafft es trotzdem. So, die anderen Halbgötter sagten, geh nicht hin. Besonders geh nicht in Begleitung deiner Frau. Wenn du in Begleitung von Swaha kommst, dann wird Ravana lustvolle Ambitionen bekommen und Swaha, die so schön ist, einfach fangen. Du bist machtlos gegen diesen Dämon. Ha, sagte er, darf er das schon nicht machen. Dann ist ja sein ganzes Opfer umsonst gewesen, wenn er so einen Missgriff sich erlaubt. So, er kam also mit seiner Frau und zu Ravana. Ravana musste nur noch 5-mal ums Feuer herumgehen. Dann wäre das Jagd fertig gewesen. Aber er schaute plötzlich und sah, oh, eine schöne Frau. Die muss ich besitzen. Was sagten die Brahmanas? Kannst du nicht noch 5-mal ums Feuer rumgehen? Dann ist alles fertig. Jetzt haben wir das für lange Zeit ausgeführt. Versteht ihr nicht, sagte Ravana, hier ist eine schöne Frau. Mir sind die Opfer Wurstpiepe egal, wenn es um eine schöne Frau geht. Seid ihr denn für merkwürdige? So, die Brahmana wussten, das ist ein anderes Universum. Das können wir dir nicht erklären. Und tatsächlich, so kommt die Ravana, packte sich Swaha, die Frau von Agni. Und deswegen war Agni natürlich zornig. Der tat das gerne, Ravana zu täuschen. Der hatte einmal erfahren, wie ihm seine Frau weggenommen war. Und half deswegen Ramachandra gerne, indem er die echte Sita zu sich nahm und eine Maya-Sita schuf, die Ravana gab. Hier hast du eine Maya-Sita. Gut. Es gibt so viele Dinge zu erzählen. Hare Krishna, folgt euch.